Grüße euch. Mein Name ist Bert Salomon und ich heiße euch herzlich willkommen zum Wining Room Podcast. Heute geht es um eines der spannendsten Themen im Bereich Wein, und zwar das Thema Terroir. Ich werde immer wieder gefragt, was ist Terroir genau und kann man Terroir im Wein schmecken? Terroir ist ein französischer Begriff, der verwendet wird, um die Herkunft eines Weines zu beschreiben. Diese vage Formulierung ist darin begründet, dass es keine genaue Übersetzung des Wortes Terroir im Deutschen gibt. In französischen Wörterbüchern findet man die Übersetzungen Boden, Erdreich, Ursprung, Herkunft, Lage und Weinberg. In der Fachliteratur gibt es mehrere Beschreibungen, zum Beispiel Seguin definiert Terroir als den Einfluss der geografischen Herkunft eines landwirtschaftlichen Produktes auf dessen Qualität, Geschmack und Stil. Deloire beschreibt Terroir als Kombination der Einflüsse von Boden, Sonne, Wetter und Geschichte. Hauptmann beschreibt neben den natürlichen Faktoren wie Klima, Topographie, Boden und Geologie den menschlichen Einfluss durch den Winter. Wie am Anfang schon erwähnt, wird der Begriff Terroir oft verwendet, um die Herkunft eines Weines zu beschreiben. In der Weinsensorik wird oft versucht, den Boden und das geologische Ausgangsmaterial im Geschmack des Weins wiederzufinden. Dabei lässt sich die geschmackliche Wahrnehmung von Terroir aber nicht unbedingt abgrenzen und einordnen. Seguin stellt zum Beispiel fest, dass es unmöglich ist, eine Verbindung herzustellen zwischen der Weinqualität und einer bestimmten Bodeneigenschaft. Denn wäre dies möglich, könnte man leicht mit den entsprechenden chemischen Zutaten hervorragenden Wein überall anbauen. Bei Blindverkostungen wird oft diskutiert, inwieweit das geschmackliche Profil eines Weines seine Herkunft widerspiegelt. Es ist also naheliegend, dass die natürlichen Einflüsse auf einen Weinberg, wie zum Beispiel Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Bodenbeschaffenheit und so weiter, verantwortlich sind für die Bildung von Traubeninhaltsstoffen und somit für die Weinqualität. Die Kombination all dieser Einflüsse verleiht also jeder Lage ihr bestimmtes Terroir, und zwar unabhängig von den Weinbau- oder önologischen Methoden. An dieser Stelle möchte ich euch ein ganz besonderes Buch empfehlen für alle, die sich mit dem Thema Terroir noch intensiver beschäftigen wollen. Und zwar das Buch Terroir von Dieter Hoppmann. Professor Hoppmann war fast 20 Jahre lang Leiter der Agrarmeteorologie in Geisenheim. Die 5 Bestandteile von Terroir sind laut Hoppmann Boden, Gestein, Topographie, Klima und Mensch. Wir gehen die einzelnen Bestandteile jetzt der Reihe nach durch. Der grundlegende Bestandteil von Terroir bildet der Boden. Er versorgt die Rebe mit Wasser und Nährstoffen und da hat die Wasserspeicherfähigkeit eines Bodens einen ganz besonderen Einfluss auf das Terroir. Wie viel Wasser ein Boden speichern kann, ist abhängig von 4 Faktoren. Erstens die Höhe des Feinbodenanteils, zweitens der Bodenart des Feinbodens, drittens vom Gehalt an organischer Substanz, also hauptsächlich Humus, und viertens der Entwicklungstiefe des Bodens. Hier ein paar genauere Erklärungen zu diesen 4 Faktoren. Der Feinbodenanteil ist jener Anteil des Bodens mit einem Durchmesser kleiner als 2 mm und liegt in Form von kleinsten Körnern vor. Diese Körner werden in 3 Größen eingeteilt, und zwar in Sand, Schluff und Ton. Sandkörner sind die größten Feinbodenkörner, gefolgt von Schluff, das sind die mittelgroßen Feinbodenkörner, und Ton sind die kleinsten Feinbodenkörner. Die Zusammensetzung des Feinbodens aus diesen 3 Korngrößen Sand, Schluff und Ton ergibt also die Bodenart des Feinbodens. Zum Beispiel ein Boden mit einem hohen Anteil an Schluff und ein bisschen Lehm wird als lehmiger Schluff bezeichnet. Oder ein Boden mit viel Sand und ein bisschen Lehm wird als lehmiger Sand bezeichnet. Umgekehrt, wenn der Anteil an Lehm sehr hoch ist, aber der Anteil an Sand nur gering, dann spricht man von sandigem Lehm. Bei gleichem Wassergehalt bindet Ton das Wasser stärker als Schluff. Am schwächsten gebunden wird Wasser von Sand. Und das Spannende ist jetzt, dass von dem Wasser, das ein Boden aufnimmt, nur ein Teil auch für die Pflanze verfügbar ist. Man könnte nämlich glauben, dass das gesamte Wasser, das in den Boden gelangt, auch von der Rebe aufgenommen werden kann, aber so einfach ist das nicht. Es gibt nämlich Wasser, das vom Boden so stark zurückgehalten wird, dass die Rebe nicht dazukommt. Das kann bei sehr tonhaltigen Böden der Fall sein. Umgekehrt gibt es auch Wasser, das so schnell versickert, dass es von der Rebe nicht aufgenommen werden kann. Das kann bei sehr sandigen Böden vorkommen. Wir sehen also, dass es für die Rebe eine wichtige Rolle spielt, wie sich der Feinboden zusammensetzt, also wie hoch die Anteile an Sand, Schluff und Ton sind. Der dritte Faktor, der das Wasserspeichervermögen eines Bodens beeinflusst, ist der Gehalt an organischer Substanz, also Humus. Humus ist extrem wichtig, weil er das 3- bis 5-fache seines Eigengewichts an Wasser speichern kann. Er ist sozusagen der Waterboy des Bodens. Der vierte Faktor, der das Wasserspeichervermögen beeinflusst, ist das Bodenvolumen. Das heißt, wie tief ein Boden entwickelt ist. Je tiefer ein Boden ist, desto mehr Wasser kann er aufnehmen. Es gibt Weingärten mit sehr seichten Böden, wo man schon nach ein paar Dezimetern oder nach einem Meter am Fels ansteht. Und es gibt sehr tiefgründige Böden, wo die Rebwurzeln mehrere Meter tief wachsen können. Und das, was das ganze Thema Boden und Terroir und Wein so spannend macht, ist, dass der Boden auf einem Weinberg ja nicht 100% gleich ist, sondern je nach Ausrichtung, zum Beispiel Nord-, Süd-, West- oder Ostausrichtung, anders sein kann. Oder je nach Steigung. Ist es ein steiler Hang oder ein mittelsteiler Hang oder ist der Weingarten in der Ebene? All diese Dinge haben Einfluss darauf, wie tief der Boden dort ist und dann auch welche Sorte dort geeignet ist für diesen jeweiligen Boden. Zum Beispiel bei uns in Krems an der Donau über der Altstadt gibt es 2 Rieden auf einem und demselben Berg. Die Ried Kögel auf der Süd- und Südwestseite und der Wachtberg auf der Südost- und Ostseite. Der Boden am Kögel ist sehr seicht und steinig und nach 1 bis 2 Metern trifft man dort schon auf Fels, und zwar Gneis. Die Lage hat eine geringe Wasserspeicherfähigkeit und ist also für Riesling perfekt geeignet, weil Riesling kommt im Vergleich zu Grüner Veltliner mit weniger Wasser aus. Der Boden am Wachtberg auf der anderen Seite ist ganz anders, mit metertiefen Lössböden. Und das Schöne an Löss ist, dass er einen sehr hohen Anteil an Schluff hat. Das ist die mittelgroße Korngröße, die wir vorher besprochen haben. Also kleiner als Sand, aber größer als Ton. Und das Besondere bei Schluff ist, dass er die größte Menge an pflanzenverfügbarem Wasser aufnehmen kann. Und das ist für Grüner Veltliner sehr wichtig, weil Grüner Veltliner braucht mehr Wasser als Riesling und deswegen ist der Wachtberg eine wunderbare Lage für Grüner Veltliner. Wer sich das Thema Boden genauer anschauen möchte, dem kann ich die Website bodenkarte.at empfehlen. Wenn man dort auf Bodenkennwerte klickt, wird einem die Bodenart angezeigt. Damit haben wir den Boden besprochen, den ersten Bestandteil von Terroir, und gehen jetzt weiter zum zweiten Bestandteil, der Geologie. Der zweite Bestandteil von Terroir ist die Geologie, also das Gestein. Das Gestein bildet das Ausgangsmaterial der Bodenbildung gemeinsam mit der Streu bzw. Ernterückständen. Anders ausgedrückt entsteht ein Boden aus verwittertem Gestein, Ernterückständen und Pflanzenrückständen. Das Gestein verwittert durch physikalische, chemische und biologische Prozesse und liefert dabei seine Minerale an den Boden. Diese Verwitterungsvorgänge können zum Beispiel Eissprengungen sein, also wenn Wasser in eine Gesteinsritze eindringt, dort friert und sich dabei ausdehnt und den Stein sprengt. Gestein wird auch dadurch verwittert, indem Regenwasser bestimmte Minerale aus dem Gestein löst oder durch biotisch produzierte Säuren, die von Bodenorganismen, zum Beispiel Regenwürmern, ausgeschieden werden und auch die Minerale lösen. Diese Verwitterungsvorgänge passieren meistens sehr, sehr langsam. Also man kann ihnen nicht zuschauen. Außer bei Naturkatastrophen wie zum Beispiel Felsstürzen, Murenabgängen oder Überflutungen. Um euch eine Vorstellung von den Zeiträumen zu geben, von denen wir hier sprechen. Damit ein Boden entsteht, braucht es ca. 10.000 Jahre. Und die Gesteine, aus denen die Böden entstanden sind, sind noch viel älter. Zum Beispiel die Kalkalpen sind 200 Millionen Jahre alt. Böden können also wirklich als historisches Kulturgut sozusagen angesehen werden. Das nächste Mal, also wenn ihr im Weingarten steht oder am Berggipfel, denkt kurz daran, wie lange es den Boden bzw. das Gestein, auf dem ihr da steht, eigentlich schon gibt. Wer sich nähere Informationen zur Geologie seines Lieblingsweinbaugebietes oder Wanderwegs holen möchte, dem kann ich die geologischen Karten der Österreichischen Geologischen Bundesanstalt ans Herz legen. Oder die Website geologie.ac.at. Also bisher haben wir zwei von den fünf Faktoren, die Terroir ausmachen, besprochen. Wir gehen jetzt weiter zum dritten Faktor, der Topographie. Der dritte Bestandteil von Terroir ist die Topographie oder Relief genannt. Unter Topographie versteht man die Position des Bodens in der Landschaft, also die Hangneigung, steil oder flach, die Exposition, entweder nach Norden, Osten, Süden oder Westen ausgerichtet, und die Höhenlage, also auf wie vielen Metern Seehöhe sich ein Weingarten befindet. Die Topographie beeinflusst den Boden also durch eine besondere Kombination aus diesen drei Faktoren. Vor allem Wärme- und Wasserhaushalt des Bodens werden durch die Topographie beeinflusst. Zum Beispiel ein Hang erhält über den Tag eine stärkere Sonneneinstrahlung als eine ebene Fläche, weil der Winkel, mit der die Sonnenstrahlen auftreffen, größer ist. Man kann sich das so vorstellen, dass die Sonnenstrahlen nicht 90 Grad einfach von oben auf die Erde treffen, sondern schräg, eher so um die 45 Grad. Das heißt, in der Ebene treffen die Sonnenstrahlen zum Beispiel im 45-Grad-Winkel auf die Erde, aber am Hang wird der Winkel plötzlich größer, also näher zu 90 Grad, und dadurch steigt auch die Intensität der Strahlung. Südhänge erhalten auf der Nordhalbkugel der Erde mehr Sonne als Nordhänge. Auf der Südhalbkugel ist es dann umgekehrt und werden dadurch stärker erwärmt. Durch die stärkere Sonneneinstrahlung verdunstet mehr Wasser, was der Winzer bei der Bodenbearbeitung berücksichtigen kann, muss, darf. Zum Beispiel kann die Begrünung gewalzt werden, anstatt gemulcht, um so eine Art Teppich zu bilden, der den Boden vor zu starker Sonneneinstrahlung schützt und die Verdunstung verringert. Oder man bedeckt den Weingarten mit Stroh, das verringert die Verdunstung von Wasser aus dem Boden auch sehr gut. Noch ein Beispiel dafür, wie die Topographie die Temperatur des Bodens beeinflusst, ist der Unterschied zwischen Osthängen und Westhängen. Auf Ost- und Südosthängen herrschen über den Tag gesehen oft tiefere Temperaturen im Vergleich zu West- und Südhängen, weil in den Morgenstunden deckt der Nebel die Sonnenstrahlen ab und am Nachmittag ist die Sonne ja schon weiter gewandert und scheint dann auf die West- und Südwesthänge. Ihr seht also, schon eine unterschiedliche Ausrichtung eines Weingartens kann das Terroir wirklich stark beeinflussen und dafür ausschlaggebend sein, für welche Sorte dieser Weingarten besser geeignet ist. Die Topographie beeinflusst auch die Geschwindigkeit und Richtung von Luftbewegungen und spielt für das Frostrisiko eine wichtige Rolle. Zum Beispiel ist die Windgeschwindigkeit bei großen Geländekanten sehr hoch, wie zum Beispiel bei den Großterrassen am Kaiserstuhl in Baden in Deutschland. Bei Kleinterrassen gibt es diesen Effekt nicht. In Tälern gibt es oft zwei Arten von Luftbewegungen. Erstens den Berg- und Talwind und zweitens den Hangaufwind und Hangabwind. Über den Tag verteilt sieht es so aus: In der Früh wärmen die Sonnenstrahlen die Luft am Hang auf und es entsteht ein Hangaufwind, der den Hang hinaufweht. Zu dieser Zeit weht parallel aber noch der Bergwind, der die nächtliche Kaltluft vom Berg hinunter ins Tal weht. Bald wechselt der Bergwind in einen Talwind und dieser transportiert wärmere Luft vom Tal in Richtung Berg. Jetzt wehen also sowohl Talwind als auch der Hangaufwind in dieselbe Richtung und bringen warme Luft in höhere Regionen. Am Nachmittag fallen als erstes die Nord- und Nordosthänge in den Schatten und kühlen ab. Die abgekühlte Luft sinkt Richtung Tal, das ist der Hangabwind. Aber parallel dazu weht immer noch der warme Talwind bergauf, bis zum Sonnenuntergang. Ab jetzt wechselt der Talwind wieder in den Bergwind, wo in der Nacht kalte Luft vom Berg ins Tal geweht wird. Diese Luftbewegungen sind für die Qualität der Trauben sehr wichtig, weil sie die Säure beeinflussen und die Aromabildung. Und zwar nimmt während der Reife prinzipiell der Zuckergehalt in den Beeren zu und der Säuregehalt ab. Die Säure wird von der Rebe verstoffwechselt oder veratmet. Und das Spannende ist jetzt, dass die Enzyme in der Rebe, die für diese Stoffwechselvorgänge verantwortlich sind, langsam arbeiten, wenn die Temperatur sinkt. Das heißt also, wenn die Nächte kalt sind oder generell in kühlen Jahrgängen, bleibt die Säure viel besser erhalten, als wenn die Nächte warm sind oder in sehr heißen Jahrgängen. Und diese lebendige, frische Säure ist, was in Weißweinen natürlich sehr begehrt ist. Wir haben bisher 3 von 5 Bestandteilen von Terroir besprochen und kommen jetzt zum 4. und zwar zum Klima. Das Wort Klima ist heutzutage in aller Munde, deswegen denke ich, ist es hilfreich, wenn wir ihn kurz definieren. Köppen definiert Klima als alle Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren beschreiben. Beim Klima geht es also um Mittelwerte über einen Zeitraum von 30 Jahren. Im Vergleich dazu wird Wetter definiert nach Hauptmann als der Zustand der Atmosphäre zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Mit Wetter beschreibt man also das Wetter zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Wie beeinflusst das Klima nun das Terroir? Das Klima beeinflusst das Terroir einer Region durch Temperatur, Sonneneinstrahlung und Niederschlag. Beginnen wir mit der Temperatur. Temperatur ist für Reben deswegen wichtig, weil sie die Photosynthese, das Zellwachstum und die Traubenreife beeinflusst. Die optimale Tagestemperatur hängt davon ab, wie das Entwicklungsstadium der Rebe ist während der Vegetationszeit und vom Blattalter. Man kann sagen, dass die Optimaltemperatur für die Photosynthese zwischen 18 und 34 Grad liegt. Bei Temperaturen darüber verlangsamt sich die Photosynthese und bei Temperaturen unter 10 Grad stoppt das Wachstum. Es gibt 2 Temperaturkennwerte, die für das Terroir wichtig sind, und zwar 14 Uhr Temperatur und Temperatursumme. Die 14 Uhr Temperatur ist, wie der Name schon sagt, die Temperatur, die in der Vegetationszeit, also im Zeitraum von Mai bis September, um 14 Uhr durchschnittlich gemessen wird. Warum gerade 14 Uhr? Weil es zu dieser Uhrzeit meistens am wärmsten ist. Um euch einen Anhaltspunkt zu geben, die Rebe braucht im Raum Krems eine 14 Uhr Temperatur von 22 bis 24 Grad Celsius, um reif zu werden. Der 2. Temperaturkennwert ist die Temperatursumme. Bei der Temperatursumme werden die Tagestemperaturen während der Vegetationszeit, also zum Beispiel April bis Oktober, summiert. Und es gibt mehrere Arten, wie Temperatursummen berechnet werden. Zum Beispiel den Winkler-Index oder den Heliothermal-Index. Und da jede Sorte eine bestimmte Wärmesumme braucht, um ihre Trauben auszureifen, helfen diese Indizes dabei herauszufinden, welche Sorten in einem Gebiet erfolgreich angebaut werden können. Zum Beispiel addiert der Winkler-Index alle Tagesmitteltemperaturen, die über 10 Grad liegen, im Zeitraum April bis September. Wer sich hier genauer informieren will, der kann einfach Winkler-Index oder Winkler-Regionen googeln und dort findet man die Weltweinbaugebiete nach Temperatursummen eingeteilt. Wer sich für Temperatursummen in Österreich interessiert, dem kann ich das Klimahandbuch der österreichischen Bodenschätzung ans Herz legen. Wir haben also besprochen, wie das Klima anhand der Temperatur das Terroir beeinflusst. Als nächstes geht es darum, wie das Klima das Terroir durch die Sonneneinstrahlung beeinflusst. Sonneneinstrahlung ist natürlich für die Photosynthese der Rebe wichtig. In Bezug auf das Terroir ist das Spannende jetzt, dass die Strahlungsintensität der Sonne variiert je nach Breitengrad, Jahreszeit und Steilheit des Weinbergs. Je nördlicher man die Breitengrade hinaufwandert, desto schwächer wird die Strahlungsintensität. Deswegen liegt die Obergrenze, in denen Weinbau noch betrieben werden kann, in Südtirol bei ca. 800 Meter Seehöhe und im Norden Deutschlands nur noch bei 250 Meter Seehöhe, weil die Strahlungsintensität in Südtirol deutlich stärker ist. Die Strahlungsintensität ändert sich auch mit der Jahreszeit. Im Sommer sind die Tage erstens länger und zweitens steht die Sonne höher am Himmel. Das bedeutet, dass die Sonnenstrahlen direkter auf die Erde treffen, das heißt in einem größeren Einfallswinkel, also fast senkrecht. Dadurch haben die Sonnenstrahlen einfach mehr Kraft und das verstärkt natürlich die Photosyntheseleistung der Rebe und dadurch die Reife der Trauben. Interessant ist auch, dass die Sonnenstrahlen an Kraft verlieren, wenn sie im Herbst in einem flacheren Einfallswinkel auf die Erde treffen, weil sie einen längeren Weg von der Sonne bis zur Erde zurücklegen müssen. Auch die Lufttrübungen stehlen den Sonnenstrahlen Kraft. Deswegen ist die Hangneigung, also die Steilheit eines Weingartens, für das Terroir so bedeutend, weil je steiler der Hang ist, desto intensiver ist die Sonneneinstrahlung im Herbst im Vergleich zur ebenen Fläche und desto besser reifen die Trauben. Man kann sich den Vergleich auch als Rennen vorstellen. Bis zum Herbst liegen Hang und Ebene circa gleich auf, was die Strahlungsintensität angeht. Aber im Herbst zieht der Hang der Ebene davon, weil er mehr Sonne abbekommt. Wir kommen zum letzten Aspekt, wie Klima das Terroir beeinflusst, und zwar zum Niederschlag. Niederschlag ist erstens sehr wichtig für das Wachstum der Rebe und zweitens, weil die Rebe nur in Wasser gelöste Nährstoffe aufnehmen kann. Das heißt, kein Wasser bedeutet auch keine Nährstoffe. Niederschlag wird in Millimetern gemessen. Das heißt, ein Millimeter Niederschlag bedeutet ein Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Hier ein paar Durchschnittswerte von ein paar Weinbaugebieten. Krems hat im Jahr zwischen 2004 und 2017 im Durchschnitt 540 mm Niederschlag. Silberberg in der Steiermark auf der anderen Seite fast das Doppelte mit 930 mm. Wir gehen nach Frankreich. In Bordeaux gibt es ca. 850 mm Niederschlag im Jahr. Geisenheim in Deutschland ca. 530 mm und das Vinho Verde-Gebiet in Portugal oder in der Südschweiz, die verzeichnen mehr als 1700 mm Niederschlag übers Jahr verteilt. Diese Zahlen sind natürlich Niederschlagswerte von Jänner bis Dezember, aber der Zeitpunkt des Niederschlags spielt natürlich eine wichtige Rolle. Während der Wachstumsphase ist Niederschlag erwünscht, um die Rebe wachsen zu lassen, aber während Lese natürlich nicht mehr, weil dann Fäulnis sich viel leichter ausbreitet. Wir kommen zum letzten Bestandteil von Terroir, und zwar dem Menschen. Dem Menschen und seine Anbautechniken. Der Mensch ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil des Terroirs, weil er die Beziehung zwischen den vier anderen Terroirfaktoren Boden, Geologie, Topographie und Klima verändert. Er legt Weingärten an, indem er zahlreiche Rebstöcke auf engem Raum pflanzt. Er selektioniert und kreuzt Rebsorten und Unterlagsreben mit dem Ziel, bestimmte Eigenschaften zu erhalten, zum Beispiel eine erhöhte Trockentoleranz oder Pilzwiderstandsfähigkeit. Der Mensch verändert die Topographie der Landschaft, indem er Terrassen anlegt oder Flurbereinigungen durchführt. Er führt Bodenpflegemaßnahmen durch, wie zum Beispiel mit einem Grubber oder einer Fräse. Außerdem greift der Winzer durch Düngung, Ertragsregulierung, Reberziehung, Laubarbeit und Pflanzenschutz ein, was vor allem das Mikroklima jeder einzelnen Rebe beeinflusst. Terroir ist also das Resultat aus dem Zusammenwirken der fünf Faktoren Boden, Geologie, Topographie, Klima und Mensch. Und ihre Kombination ist für jede Weinbauregion und für jede Lage einzigartig. Das nächste Mal, wenn ihr euch ein Glas oder Flasche bestellt, fragt nach oder lest nach, wie das Terroir das dort ist und versucht im Geschmack festzuhalten, ob ihr da Zusammenhänge erkennen könnt. Und am besten, ihr bestellt gleich eine zweite Flasche dazu und vergleicht die zwei Weine blind, weil das macht am meisten Spaß. Danke fürs Zuhören und Bis zum nächsten Mal.